Wie können Arbeitsumfelder geschaffen werden, dass Menschen psychisch gesund bleiben?
Ein Gefühl zu entkommen, das einem sagt, du bist abgehängt.
Dass man eine Krise als Herausforderung ansieht.
Dann kommt es zu einer Störung, die zum Kollaps oder zum Niedergang führt.
So einen Verbündeten zu haben, der einen begleitet.
Die Gruppe trägt Sorge für die Begräbnisse, die kümmert sich um die Kranken.
Wertschätzung und Selbstwertvermittlung.
Wie eigentlich Gesellschaft mit diesen neuen Impulsen umgehen.
Also wenn das nicht gemacht ist, dann hat er auch eine Gesellschaft sagen.
Tonspur Wissen, ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Heute geht es um Resilienz. Das ist innere Stärke, das ist die Kraft, die uns hilft, Krisen zu überwinden, Konflikte zu überstehen, ohne dass wir daran zerbrechen. Wir wollen heute über innere Stärke reden, über Resilienz. Das ist eine Vokabel, die aus dem Lateinischen kommt. Resiliere heißt zurückprallen, zurückweisen. Und es meint, dass es Menschen und Gruppen gibt, die es schaffen, mit Schicksalsschlägen gut umzugehen, mit Flucht- und Vertreibungserfahrungen so umzugehen, dass sie hinterher trotzdem ein gutes Leben führen können. Und es gibt andere, die das nicht können. Und Resilienzforschung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Frage, wer kann's nicht und warum kann's der eine und der andere schafft es nicht. Und was kann man vielleicht auch tun, um es ihm beizubringen oder wie kann man Resilienz erlernen? Ich bin sehr froh, dass wir heute zwei Wissenschaftler aus sehr unterschiedlichen Forschungsrichtungen hier haben. Das ist nämlich ein interdisziplinäres Forschungsgebiet. Alexandra Busch ist hier. Sie ist Generaldirektorin des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, ein Leibniz-Forschungsinstitut und Professorin an der Universität Mainz für römische Archäologie. Und Professor Klaus Lieb ist da. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin in Mainz und Geschäftsführer des Deutschen Resilienzzentrums, ebenfalls hier in Mainz, ein Institut, das in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen wird. Herr Lieb, was ist Resilienz?
Ja, Sie haben es eigentlich schon schön gesagt. Es kommt aus dem Lateinischen, resiliere, zurückprallen. Und wenn man sich so eine Feder vorstellt, die ausgelenkt wird und die dann, wenn man sie loslässt, wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt, kann man sich das Bild ganz schön deutlich machen. Und wenn man das überträgt auf die menschliche Situation, kann man eben sagen, Resilienz in Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen, in kritischen Ereignissen, in Krisen es schaffen, ihre psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Da kann auch eine normale Stressreaktion resultieren. Also ich kann schon auch psychisch belastet sein durch eine schwierige Lebenssituation, aber es gelingt mir eben wieder in den Zustand der normalen psychischen Verfassung zurückzukehren. Andere Menschen stecken es ganz weg. Das sind die Hauptverläufe, die wir untersuchen am Deutschen Resilienzzentrum. Und das ist sehr schön komplementär zu dem, was wir in der Klinik tun. Da schauen, haben wir nämlich bisher immer auf die Kranken geschaut. Also wir haben geschaut, wie wird man durch Stress eben krank, entwickelt man eine Depression und so weiter. Und hier schauen wir, wie bleibt man gesund. Das hat natürlich präventive Bedeutung.
Das heißt, es gibt diejenigen, die es gut verarbeiten. Es gibt die, die es verdrängen. Das sind die, von denen Sie sagen, sie stecken es ganz weg. Und es gibt die, die krank werden.
Ja, verdrängen ist vielleicht schon eine Interpretation. Also es kann ja auch sein, dass jemand einfach eine sehr große Resilienz hat, dass er eben trotz Stressfaktoren den Stress körperlich oder psychisch nicht merkt. Das muss nicht unbedingt was mit Verdrängen zu tun haben. Aber das Ergebnis ist eben die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit trotz widriger Lebensumstände.
Was sind denn so Faktoren, die wichtig sind, damit man merken kann, ob man resilient ist oder ob man nicht resilient ist?
Es gibt ja zum Glück schon auch eine Forschung, auf die wir zurückschauen können. Also die Resilienzforschung, früher hat man es nicht nicht unbedingt so genannt, aber die in die Richtung geht, wie man nämlich unter Stress gesund bleibt, hat schon so vor 40, 50 Jahren begonnen. Und eine bekannte Studie war in Hawaii, wo eben Kinder aus verschiedenen Lebensumständen eines ganzen Jahrgangs Langzeit verfolgt wurden. Und da hat die Amy Weiner, die das damals untersucht hat, eben festgestellt, dass ein gutes Drittel von den Kindern, die sehr schlechte Startbedingungen haben, also die im kriminellen Umfeld aufwachsen oder die sozial prekäre Situation haben, dass die es dennoch schaffen, zu diesem Drittel etwa dann einen guten Lebenslauf zu haben. Und da war ein wichtiger Resilienzfaktor die soziale Unterstützung. Sie hat nämlich festgestellt, diese Kinder hatten dann immer auch jemand, sei es eine Tante oder eine Lehrerin, die eben ihnen Unterstützung gegeben hat und ihnen Kraft gegeben hat, den Glauben an sich gegeben hat. Und so ist zum Beispiel soziale Unterstützung auch ein ganz klarer Resilienzfaktor. Aber es gibt auch andere, als zum Beispiel aktives Coping, also dass man eine Krise oder eine schwierige Situation als Herausforderung ansieht und nicht sofort sozusagen die Segel streicht und zusammenklappt, sondern eben sich denen aktiv auseinandersetzt und sie angeht. Ja. Dann die Selbstwirksamkeitserwartung ist zum Beispiel sowas, also dass man auch glaubt daran, Krisen bewältigen zu können, und ein realistischer Optimismus. Also die Dinge nicht nur durch die rosarote Brille zu sehen. Also Optimismus heißt auch, dass er realistisch sein muss. Also ich muss mal auch Dinge weglassen. Und da kommt vielleicht das, was Sie vorher sagten mit der Verdrängung, schon auch wieder ein Stück weit rein. Manchmal ist es auch gut, wenn man Dinge auch wegschieben kann. Ja? Also Verdrängen ist ja bei uns immer so, wenn man es verdrängt, dann kommt es nachher wieder groß wieder. Aber wenn ich eben in der Lage bin, eben etwas auch sein zu lassen, nicht mehr daran die ganze Zeit rumzumachen und darum rumzunagen sozusagen, dann kann ich auch resilienter sein. Das sind verschiedene Faktoren, die bekannt sind. Da gibt es auch noch andere, Spiritualität, Religiosität und so weiter. Kommen wir sicher nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Was wir machen jetzt im Resilienzzentrum ist, wir wollen verstehen, wie aus diesen verschiedenen Faktoren Mechanismen werden. Also was passiert eigentlich im Gehirn? Was sind die darunter und dahinterliegenden Resilienzmechanismen? Und da sind wir jetzt gestartet mit dem Forschungsprogramm, das uns über die nächsten Jahre begleiten wird.
Ja, Frau Busch, was sagt Resilienz dem Archäologen? Wie kann man Selbstwirksamkeit im alten Rom erfahren und erforschen?
Grundsätzlich muss man erstmal verstehen, dass Resilienz, es gibt ganz unterschiedliche Definitionen für Resilienz, je nach Disziplin. Also neben etwa der gängigen psychologischen Definition gibt es ja auch Definitionen in der Soziologie, etwa was resiliente Gesellschaften oder resiliente Gruppen betrifft, aber auch die Resilienz von ökologischen Systemen. In der Archäologie haben wir uns in den letzten 20 Jahren beschäftigt, vor allen Dingen mit dem Thema Resilienz im Hinblick auf Mensch-Umwelt-Beziehungen. Wir aktuell in unserem Forschungsprojekt interessieren uns viel stärker für die Frage der Widerstandskraft von Individuen, Kleingruppen, aber auch ganzen Gesellschaften. Warum interessiert uns das? Die Archäologie ist eine Wissenschaft, die sich dem Verständnis menschlichen Verhaltens und Handelns widmet. Also wir wollen verstehen, wie der Mensch tickt. Und wir wollen auch verstehen, wie sich Gesellschaften verändern und warum sie sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und da der Mensch seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte immer Stress- und Krisensituationen ausgesetzt war, ist das für uns eine interessante Frage, dies zu untersuchen.
Jetzt muss man natürlich erfahren und fragen, warum beschäftigen wir uns jetzt wieder damit? Herr Professor Lieb, Sie haben ja eben schon gesagt, das hat in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts angefangen. Da hatte man ja zwei traumatische Erfahrungen hinter sich, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg. Das liegt ja total nahe, dass man dann sich eben auch fragt, warum sind Gesellschaften hinterher anders und wer schafft das in diesen Gesellschaften dann gut zu leben und wer nicht? Aber warum kümmern wir uns jetzt wieder drum?
Ja, wir haben zum Glück jetzt aktuell keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr in Europa. Wir hoffen auch, dass es so bleibt. Aber wir haben sicher gesellschaftliche Veränderungen, die es absolut notwendig machen, uns mit dem Thema Resilienz intensiver zu beschäftigen. Das ist einmal die ganze Thematik der Digitalisierung. Also wir haben Veränderungen in der Arbeitsweise, bei denen viele Menschen so in der Form noch nicht mitgehen können. Und die unheimliche Veränderung in die Komplexität der Arbeit, aber auch das Verständnis der Flexibilität gefordert wird, was eben viele Menschen unter massiven Stress setzt. Da sehen wir auch, dass psychische Erkrankungen in der letzten Zeit als Ursache für Krankschreibungen zum Beispiel oder auch Frühberentungen massiv massiv zugenommen haben. Die sind schon an den oberen zwei Plätzen, die psychischen Erkrankungen, was jetzt die Ursache für Arbeitsunfähigkeit anbelangt. Also wir sehen, dass Menschen offenbar in den gegenwärtigen Situationen, wo es uns eigentlich wirtschaftlich recht gut geht, doch die Situation haben, dass Menschen aufgrund der Arbeits-, Lebens- und privaten Situation eben doch mehr unter Stress kommen und dann auch anfälliger werden für psychische Erkrankungen. Und dann haben wir natürlich auch Situationen, dass wir gerade bei jungen Leuten einerseits eine sehr hohe Motivation haben, sehr viel zu schaffen und zu leisten, aber auch sowas wie eine motivierte Selbstausbeutung haben. Also dass die gar nicht so sehr durch die auferlegten Arbeitsbedingungen jetzt gefordert sind, so viel zu arbeiten, sondern sich das selber auflegen, also sehr viel selber aus sich herausholen wollen, das Beste draus machen und sich dadurch überfordern. Und das ist so eine Konstellation, die wir beobachten als Risikofaktor, aber auch Arbeitssituationen, wo Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen zum Beispiel 1, 2, 3 Jobs haben, um eine Familie zum Beispiel durchzubringen, die natürlich allein durch die Arbeitskraft und Arbeitszeit dann auch in solche Stresssituationen kommen.
Und würde das jetzt heißen, dass die Umstände, in denen Menschen leben, am Ende auch bestimmen, wie resilient Sie sind? Also Sie sagen ja, die Digitalisierung und die Liberalisierung der Arbeitswelt haben am Ende dazu geführt, dass wir mehr psychische Erkrankungen haben, sprich Menschen nicht mehr so resilient sind, wie sie früher sind. Also sind es die Umstände oder sind es die Menschen selbst, die Schwierigkeiten haben, zuversichtlich auf Veränderung zu reagieren?
Ist sicher immer beides. Also wir unterscheiden da im Fachterminus zwischen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Verhaltensprävention wäre eigentlich das, was ich selber tun kann, um psychisch stabil zu bleiben. Also zum Beispiel das Training verschiedener Resilienzfaktoren oder so, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das andere ist die Verhältnisprävention und wir am Deutschen Resilienzzentrum machen eben vor allem dieses auch, dass wir darauf achten, dass wir nicht nur hier auf eine Selbstoptimierung jetzt von Menschen hinarbeiten, sondern dass wir auch die Verhältnisprävention fördern. Das heißt, wir beraten auch Unternehmen, zum Beispiel Menschen in Führungskräften, Verwaltungen und so weiter. Wie können Arbeitsumfelder geschaffen werden, dass Menschen psychisch gesund bleiben? Und das ist auch eine Aufgabe der gesellschaftlichen, so eine gesellschaftliche Aufgabe. Das kann man nicht alles jedem Einzelnen überlassen. Ist ja auch so ein, ja, da ist so ein Enhancement-Aspekt damit, also
ein Befähigung,
neoliberaler, kann man das auch sozusagen kritisieren, ja, also wir müssen nur jetzt alle fit machen, damit sie mit dem Stress umgehen, das allein kann es nicht sein, deswegen brauchen wir beides, Verhaltens- und Verhältnisprävention.
Und wissen wir denn eigentlich, was Menschen diese innere Stärke früher gegeben hat, heute gibt oder was resilient macht und gemacht hat?
Ein frühes Beispiel für ein Verhalten, das später als Resilienzfaktor große Relevanz hat, vor allen Dingen für Gruppen, finden wir im Pleistozän. Und zwar sind wir da so in einer Zeit vor etwa 80 bis 50.000 Jahren, in der sich die Fundstellen häufen. Und wir sehen, dass die Population insgesamt wächst, wobei es nicht eine große Population ist, die wächst, sondern es sind viele kleine Gruppen. Und in diesen kleinen Gruppen haben wir Zeugnisse für soziale Unterstützung und für Fürsorge. Das heißt, wir sehen, dass alte und kranke Menschen gepflegt werden und man sich kümmert um diese alten und kranken Menschen. Das Ganze, also warum das in dieser Zeit entsteht, das können wir nicht sagen. Was wir aber sehen können, dass das Ganze korreliert mit einem anderen Phänomen, nämlich dem gemeinsamen Jagen. Also wir haben ab etwa 100.000 haben wir Belege dafür, dass sich also Menschen zusammenschließen, kleinere Gruppen auch zusammenschließen, um gemeinsam auf Großtierjagd zu gehen, also etwa Riesenwildrinder oder Rentierherden. Und es ist eine interessante Korrelation, also dass quasi in dieser Zeit, wo man beginnt auch kooperativ quasi zu arbeiten, zu jagen, also für den Fortbestand zu sorgen, dass sich in dieser Zeit eben auch erstmalig soziale Unterstützung fassen lässt in diesen kleinen Gruppen.
Ich finde es sehr spannend, dass wir da ein gemeinsames Projekt haben, weil wir in den Lebenswissenschaften natürlich sehr auf das Hier und Jetzt schauen. Natürlich haben wir den Menschen greifbar direkt, damit können wir auch das Objekt sozusagen direkt untersuchen, aber natürlich hat der Mensch eine sehr lange Vorgeschichte und er hat sich eben sehr lang entwickelt. Und wenn man jetzt dieses Programm was Frau Busch jetzt eben charakterisiert hat, ihr eben hier durchdekliniert für die verschiedenen Resilienzfaktoren, dann arbeiten wir daran sozusagen an einer Hierarchisierung der Resilienzfaktoren unter dem Aspekt vielleicht, dass Resilienzfaktoren, die sich sehr früh als stabil und gut ausgebildet haben in der menschlichen Entwicklung, möglicherweise auch besonders bedeutsam sind und auch besonders bedeutsam für die Formung und Entwicklung des Gehirns sind, um darauf wieder Rückschlüsse ziehen zu können, vielleicht auch auf so einer Gewichtung auch der verschiedenen Resilienzfaktoren in verschiedenen heutigen Krisensituationen.
Das würde also heißen, die Fähigkeit, gemeinsam einen Mammut zu jagen, also einen Familienverband oder eine Sippe zu bilden, ist auch heute noch relevant für Resilienz von Personen?
Also auf jeden Fall. Also wir jagen gar nicht Mammut mehr, das ist klar, also in der Regel jedenfalls nicht. Aber der Zusammenhalt, die Gruppenzusammengehörigkeit ist ein wichtiger Resilienzfaktor. Und wenn Sie mal ganz einfach nur Menschen fragen, wie viele Menschen haben Sie in Ihrem Umfeld, auf die Sie sich hundertprozentig verlassen können in einer Krisensituation, dann korreliert diese Anzahl der Personen, die Einzelnen nennen können, sehr gut mit der Fähigkeit, wie sie Krisen bewältigen können.
Wie viel sind normal?
Normal, das ist, also 3-4 ist schon mal gut, ja. Manche haben mehr, aber zum Beispiel unsere psychisch Kranken haben eben häufig auch kaum jemand. Und dann ist eben auch niemand da, der sie dann in solchen Situationen unterstützen kann. Also sozialer Zusammenhalt ist sehr wichtig, hat sich ziemlich früh ausgebildet und andere Dinge jetzt, die so eher mit kulturellen Aspekten zu tun haben, natürlich dann auch entsprechend später.
Genau. Also was noch wichtig ist, dass wir eben in dieser Zusammenarbeit nicht nur schauen, dass wir im Grunde nach den bekannten Faktoren suchen, sondern dass wir auch schauen, also ob wir neue Faktoren entdecken können, die vielleicht auch für heute eine Relevanz haben.
Zum Beispiel
soziale Identität. Ja, was ja etwas anderes ist als soziale Unterstützung.
Das heißt, dass
man sich identifiziert. Und das ist auch etwas, was wir in ganz unterschiedlichen Kontexten, unterschiedlichen Zeiten fassen können, dass es eine hohe Relevanz hat. Und das ist eben auch etwas, was eine These stützt, die unser Kollege aus der Sozialpsychologie formuliert hat. Und so wäre das Ziel, dass wir eben neben dem Erfahren dessen oder der Untersuchung dessen, was in der frühen Menschheitsgeschichte angelegt worden ist, auch prüfen, was wir aus dieser Langzeitbetrachtung an neuen Resilienzfaktoren herausarbeiten können, um eben auch alternative Handlungspotenziale für heute zu identifizieren.
Jetzt könnte man ja sagen, das sind ja alles Sachen, auf die man keinen Einfluss hat. Nicht? Also wie viele Leute hat man, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann? Das ist vielleicht ja auch Schicksal. Das ist ja nicht nur etwas, was man selber bestimmt und selber formt. Oder hat man eine soziale Identität, weil man sich einer Arbeiterklasse oder einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt oder nicht? Auch das ist ja eher von Zufällen geprägt.
Ja. Früher hat man gesagt, Resilienz ist so einem in die Wiege gelegt. Ja, der eine hat es halt und der andere nicht. Und der eine steht da wie so eine Eiche, ja, und der andere fällt halt gleich beim ersten Windstoß um. Davon ist man eigentlich weggekommen. Das ist auch nichts Statisches, sondern eher was Dynamisches, was ja auch der Begriff schön sagt. Ja, also es ist eben nicht diese Eiche, die dann da steht und irgendwann ganz umknickt, sondern das ist was Dynamisches. Also man hat Auslenkungen und so weiter. Also es ist aber eben etwas Entwickelbares, Dynamisches, was einem nicht in die Wiege gelegt wird. Und ich würde sagen, dass die Frage auch, ob jemand resilient ist im Lebensverlauf, auch davon abhängt, dass er in bestimmten Zeiten, wo es ihm gut geht, auch vorgesorgt hat. Das ist eigentlich wie, wenn Sie jetzt für Ihre Kardiale, also für Ihre Herzgesundheit irgendwie vorsorgen, müssen Sie eigentlich auch für Ihre psychische Gesundheit vorsorgen. Und natürlich kann man bei sozialer Unterstützung was machen. Wenn ich eben in guten Zeiten auch dafür sorge, dass ich meinen Freundeskreis aufbaue, dass ich Kontakte knüpfe, dass ich auf Menschen zugehe, dann kann das helfen, dass ich dann nachher auch einen Kreis von Menschen habe, die mir dann zur Seite stehen, wenn es mir eben mal schlecht geht.
Kann man sowas immer erst hinterher feststellen? Also ich meine, das ist ja schon viel verlangt, nicht zu sagen, wenn du 30 bist oder vielleicht wenn du 5 bist, da fängt es ja an, dass sich eben möglicherweise Menschen in eine andere Richtung entwickeln, weil es ihnen nicht gelingt, Verbündete zu finden, weil es eben nicht, das hatten Sie am Anfang von der Studie aus den 50er Jahren aus Hawaii erzählt, wenn es ihnen nicht gelingt, die Lehrerin oder die Bibliothekarin oder die Tante zu finden, die ihnen hilft, also einen Verbündeten zu haben, der einen begleitet. Kann man das tatsächlich voraussetzen, dass man sagt, sei klug, schon mit 5 oder mit 10 oder mit 15 oder mit 20. Sorg dafür, dass du Freunde hast, sorge vor, ist das menschlich?
Das ist nicht nur eine Aufgabe jetzt des Einzelnen, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und ich kann nur sagen, wenn wir in der heutigen gesellschaftlichen Situation junge Menschen aufgeben, als Staat oder als Gesellschaft, ja, zum Beispiel, dass die eben, wenn sie erhebliche Schwierigkeiten haben in der Schule oder sich sozial zu integrieren, dann eben keiner da ist, der dann trotzdem sagt, ja, wir kümmern uns drum, also diese Menschen oder diese Kinder zu integrieren und ihnen jemanden an die Seite zu stellen. Und gerade Lehrer sind da unheimlich wichtige Personen, die unheimlich viel da an der Stelle bewirken können. Also wenn das nicht gemacht ist, dann hat da auch eine Gesellschaft versagt. Von den Einzelnen das einfach so zu verlangen, ist natürlich schnell gesagt und schwer getan. Also ist schon, gerade in dem Kinderbereich, ist es sicher auch eine Aufgabe von uns als Gesellschaft.
Wie ist es in der Altertumswissenschaft? Kann man da sagen, dass es so, ja nicht bewusst, aber unbewusst ein Gefühl dafür gab, dass man Gruppenidentitäten schaffen muss? Ich denke ja, zum Beispiel an das römische Militär, wo das ja eine ganz große Rolle gespielt hat. Oder dass man tatsächlich in Gruppen solidarisch sich auch als Freund fühlt. Kann man das nachweisen? Findet man das?
Ja, dafür gibt es viele Beispiele. Sie hatten das römische Militär angesprochen. Da ist es sehr schön zu sehen. Und es gibt ein gutes Beispiel der berittenen römischen Leibwache des Kaisers, die sich zusammensetzte aus Soldaten, die aus dem ganzen römischen Reich nach Rom gezogen wurden. Das heißt, es kam eine Gruppe zusammen, deren Mitglieder einen ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund hatten, die sich in einem völlig neuen Lebensumfeld befanden. Und das ist halt schon eine nicht triviale Situation. Und diese Gruppe schafft dann sehr, sehr zügig einen Rahmen der sozialen Identifikation für die Mitglieder dieser Gruppe. Die Gruppe trägt Sorge für die Begräbnisse, die kümmert sich um die Kranken. Also die Gruppe wird der Bezugspunkt und die Zuweisung des Einzelnen zu dieser sozialen Gruppe war extrem relevant. Und da kann man das, glaube ich, sehr gut sehen, also dass solche Dinge auch gesteuert worden sind, um solche Stress- und Krisensituationen aufzufangen.
Das kann man sich jetzt relativ leicht vorstellen, wenn es um so eine elitäre Truppe geht, nicht? Das hat man ja auch in modernen Gesellschaften, kann man ja auch sagen, es gibt in Gruppen, die ein Elitebewusstsein in irgendeiner Form auch immer ausprägen, natürlich viel mehr Zusammenhalt, viel mehr auch diese Bereitschaft, sich zu zeigen und nach außen als Einheit und als Gruppe zu verhalten. Wie sieht das eben aus? Sie haben eben von den verletzlichen Gruppen, also den Benachteiligten gesprochen, von Kindern und Jugendlichen, die man möglicherweise leichtfertig aufgibt oder an den Rand schiebt. Was sind das für Bewusstseinsprozesse, die man da brauchen würde, um zum Beispiel sowas wie soziale Identität abseits von, das ist meine Peer Group, das sind die Jungs, mit denen ich abends abhänge und mit denen ich möglicherweise eben auch die ein oder andere Dummheit mache. Wie macht man das?
Also viele Trainings jetzt zur Resilienzförderung sind eigentlich für Gruppen entwickelt worden, die eigentlich schon ein sehr hohes Funktionsniveau haben, ja, die schon auch Stresssituationen haben, also der Begriff Burnout, den man als chronischen Stresszustand bezeichnen kann, der kommt ja so von Herrn Freudenberg und der hat ihn in Gesundheitsberufen beobachtet, ja, und so sind auch viele Trainings jetzt entwickelt worden für Ärztinnen und Ärzte oder für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, aber eben nicht so sehr für Menschen, die eigentlich noch sehr viel schwieriger haben, wie Sie sagten, eben aus dem Quark zu kommen, also wo wir sehen auch, dass motivationale Faktoren eine sehr große Rolle spielen, also Menschen, die eben zum Beispiel langzeitarbeitslos sind oder die in prekären Arbeitssituationen leben oder alleinerziehend sind, die bringen das häufig von der Zeit gar nicht richtig auf, haben nicht die richtigen Zugänge dazu und lassen sich häufig auch sehr schwer motivieren. Das heißt, wir müssen da, das ist jetzt auch Teil der Entwicklung, die wir am Resilienzzentrum machen, da Wege zu finden, motivationale Arbeit zu leisten, dass die überhaupt Trainings machen und die dann auch in den richtigen Sprachen darzubieten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Broschüre oder ein Training entwickelt für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die für Langzeitarbeitslose jetzt mit uns ein Projekt entwickelt hat. Und da wollen wir versuchen, diese Menschen wieder in ein Gefühl jetzt zum Beispiel der Selbstwirksamkeitserwartung, des Suchens nach sozialer Unterstützung und so weiter zu bringen, damit die dann auch aus ihrer Situation heraus sich verändern können.
Also einem Gefühl zu entkommen, das einem sagt, du bist abgehängt, du wirst es nie mehr schaffen, du bist einmal Hartz IV, ist immer Hartz IV.
Das ist, denke ich, sicher auch mit die Aufgabe, eben solche Situationen auch zu durchbrechen. Und so hat auch diese Resilienzforschung und Resilienzförderung natürlich auch einen großen gesellschaftlichen Impact, ja, also weil da eben Menschengruppen auch erreicht werden können, die dann ihre Situation verändern und dann vielleicht auch wieder mehr am Leben teilnehmen.
Welche Rolle spielt es, dass man in der Lage ist, seine Situation selbst zu verändern oder seine Situation auch selber zu verbessern, wenn man sich die bisherige, das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, aber wenn man es mal überspitzt, würde man sagen, bisher ist man ja benachteiligten Gruppen in der Regel so schon mit so ein bisschen einer paternalistischen Attitüde begegnet und hat gesagt, wir machen jetzt das Programm für dich und danach bist du in der Lage, 5 Stunden am Tag zu arbeiten oder mit dem Sprachzertifikat, was wir dir jetzt geben, kannst du dich bewerben. Also welche Rolle spielt es, dass man diese Fürsorgehaltung korrigiert?
Ich glaube, eine große Rolle, weil es wichtig ist, Projekte oder Programme nicht auf diese Gruppen überzustülpen. Also gerade aus dem akademischen Bereich, gerade in der psychologischen Forschung, ist sehr viel für Studierende entwickelt worden. Also ganze Programme, ja, das trifft nicht unbedingt die Situation der Menschen, die es brauchen. Und wir haben jetzt zum Beispiel in dem Projekt, was wir mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemacht haben, für die Langzeitarbeitslosen, natürlich Experteninterviews gemacht. Wir haben die Literatur sehr gut aufgearbeitet und haben versucht, eine Sprache zu finden, die die Menschen dort abholt, wo sie sind und denen sozusagen auch wieder eine Wertschätzung zu geben, einen Selbstwert zu geben, sie zu befähigen, nach draußen zu gehen, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen oder selbstwirksam zu werden. Das ist eine große Aufgabe. Aber ich glaube, das wird, wenn wir dort ansetzen, noch mehr Erfolg haben, jetzt, als wenn wir da nur jetzt die Führungskräfte trainieren in Resilienz.
Wenn man nochmal auf die Risikofaktoren guckt, dann haben wir ja jetzt gesprochen über Menschen, die das Gefühl haben, dass sie ihr eigenes Schicksal nicht in der Hand haben oder nicht mehr in der Hand haben. Wir haben gesprochen über junge Menschen, die unsicher sind und die vielleicht eben aus benachteiligten Milieus kommen und nicht genau wissen, wohin. Wir wissen auch, dass Kinder Alleinerziehender und Alleinerziehende auch selber ein höheres Resilienzrisiko haben als Menschen, die in Familien oder größeren sozialen Verbünden leben. Was gibt es denn noch für Risikofaktoren, wo man sagen könnte, da muss man mal genau hingucken?
Was uns natürlich sehr beschäftigt, ist die Migration, die wir haben. Es gab schon immer auch Migration, das ist ja auch ein Faktor, der uns da verbindet, jetzt auch mit den historischen Wissenschaften. Aber das ist aktuell natürlich ein Thema, dem wir uns auch ganz aktiv widmen. Und die Akkulturation von Menschen mit Migrationshintergrund oder beziehungsweise Menschen, die jetzt direkt nach Deutschland kommen als Flüchtlinge, die das genau gut zu verstehen und diese Prozesse auch unter Resilienzaspekten zu fördern, ist eine wichtige Aufgabe für uns.
Und kann man da sagen, da gibt es Gruppen, die machen das besser, die zum Beispiel ein bestimmtes Bildungsniveau mitbringen oder wo die Familien sehr bildungsaffin sind. Funktioniert es besser als Familien, die kommen oder Einzelpersonen, die migrieren müssen, die keine Bildung haben?
Grundsätzlich sind die Faktoren da nicht wesentlich anders als bei Menschen jetzt, also zum Beispiel Deutschen, die Stresssituation in Deutschland haben. Aber es kommen noch weitere Aspekte bei diesen Menschen dazu. Das sind einmal die Fluchterfahrungen, die häufig traumatisch sind und dann die Problematik der kulturellen Fragen, ja, also dass sie, wie stark können sie sozusagen ihre alte Kultur sozusagen noch bewahren und nicht ganz aufgeben, gleichzeitig aber sich eine neue Kultur adaptieren. Und da gibt es verschiedene Akkulturationsstile, die beschrieben sind. Und da ist sicher auch ein Ausbalancieren zwischen beiden das Gesundheitsförderlichste als zum Beispiel eine völlige Assimilation, also wo man alles sozusagen aufgibt, also hier in Deutschland alles aufgibt, versus eben in Clans oder Gruppen zu leben und sich ganz abzuschotten. Also die sind beide sicher nicht förderlich für die Resilienz, sondern so ein Mittelmaß, das beides verbindet.
In Rom war man da ein bisschen robuster, oder? Da hat man auf totale Assimilation oder eben auf das Ausbilden einer neuen Kultur gesetzt?
Nein, also das würde ich nicht so sehen. Ich meine, man muss natürlich jetzt vorsichtig sein in der Art, wie man da bestimmte Phänomene bewertet, aber es ist eben nicht die totale Assimilation, sondern wir können sehen, dass die römische Kultur eine sehr integrierende Kultur ist, die auch Angebote schafft. Also natürlich gibt es erstmal eine Expansion, neue Gebiete werden okkupiert, das ist kein freundlicher Vorgang. Aber man schafft dort Strukturen, neue Strukturen, die aber bestehende Dinge aufnehmen. Also etwa werden lokale Gottheiten integriert ins römische Pantheon, Heiligtümer lokaler Gottheiten werden ausgebaut, erleben eine Art Renaissance, sodass die Bevölkerung in den Regionen, die opiert worden sind, nicht gezwungen war, die alte Lebensweise komplett aufzugeben, sondern Angebote bekam für eine Verbindung der alten mit der neuen Lebensweise.
Und das spielt heute auch eine Rolle?
Spielt heute auf jeden Fall eine Rolle. Also ich kenne mich zu wenig jetzt aus da in der römischen Geschichte, aber das hört sich ja so an, als wäre dort eben eine Adaptation gelungen, also dass es einerseits ermöglicht wird, eigene kulturelle Aspekte aufrechtzuerhalten und gleichzeitig aber auch den Nutzen eines neuen Staatssystems zu haben.
Genau, und was auch noch wichtig ist, und das ist, glaube ich, generell wichtig für das Verständnis von Gesellschaften und der Widerstandsfähigkeit oder der Resilienz von Gesellschaften. Denn es ist ja nie eine gesamte Gesellschaft, sondern unterschiedliche Gruppen haben unterschiedliche Wahrnehmungen von Stressfaktoren. Und eben auch in der Zeit der römischen Okkupation waren es ja vor allen Dingen erstmal die Eliten, die bedroht waren, nämlich in ihrer Stellung, in ihrer Machtposition. Der einfachen Bevölkerung war es im Grunde erstmal egal, wem sie die Steuern gezahlt haben. Und für die Eliten stellte das aber natürlich eine Herausforderung dar, sich damit auch schnell zu arrangieren, um im Grunde den Status quo aufrechterhalten zu können.
Plus, man muss ja eben einfach sagen, dass es natürlich ein großer Unterschied ist, ob man in einer demokratischen Gesellschaft demokratische Aushandlungsprozesse hat oder ob man in einem Kaiserreich lebt, wo der Kaiser im Zweifel eine Religion verordnet und die anderen eben auch verfolgt, nicht? Ich meine, der Druck ist ein anderer und auch vielleicht das Selbstbewusstsein derjenigen, die an dem Prozess beteiligt sind.
Also wenn im 4. Jahrhundert das Christentum eingeführt wird, sind wir in einer ganz anderen Situation im Römischen Reich, als wir das waren eben zu Beginn der Okkupationszeit. Und für uns ist vor allen Dingen dieser Beginn der Okkupation interessant, also den sich anzuschauen und zu schauen, wie eigentlich Gesellschaften mit diesen neuen Impulsen umgehen.
Weil im 4. Jahrhundert das dann eher schon ein Zerfallsprozess war.
Nein, kein Zerfallsprozess, sondern ein Transformationsprozess. Und das ist ja ohnehin etwas. Also Gesellschaften sind nicht statisch. Gesellschaften verändern sich ständig, stetig. Und letztendlich hängt es davon ab, wie gut und wie kohärent das System ist, in dem die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen zusammen operieren, um zu sagen, wie stabil dann ein System bleibt.
Wenn wir das auf unser System anwenden, wie gut und wie kohärent, also wie harmonisch ist es, kann man sagen, wir sind in einer Phase, in der Resilienz im Zweifel eher abnimmt oder im Zweifel eher wieder wächst?
Die Frage, wie man sozusagen psychologische Konzepte, mit denen wir arbeiten, auch auf die Gesellschaft übertragen kann, ist natürlich eine sehr spannende und auch relevante Frage. Und wenn man jetzt Deutschland anschaut, kann man sicher an einigen Stellen nachweisen, dass Deutschland resilient ist, zum Beispiel was die Wirtschaftskrise anbelangt, dass sie da sehr gut eigentlich relativ gut rausgegangen ist. Und in anderen Bereichen stellt man eben fest, dass da vielleicht doch der eine oder andere Faktor zum Nachdenken anregt oder einen zweifeln lässt, ob Deutschland auch in Zukunft so resilient sein wird. Und gerade wenn man jetzt so sozialen Zusammenhalt anschaut oder wenn man jetzt zum Beispiel Regionen anschaut in Deutschland, die sowohl jetzt im Westen, jetzt Saarland oder Westpfalz und auch dann in Brandenburg die Regionen, die abgehängt in Anführungszeichen sind, also wo der Selbstwert und auch die Selbstwirksamkeitserwartung sicher der Bürger dort schlecht ausgeprägt ist oder Menschen auch wegziehen, Vereinssammlungen stattfinden, dann macht man sich natürlich schon Sorge, ob dann eben das auch politischen Kräften Auftrieb gibt, die eben hier so ein resilientes Deutschland auch eben schädigen können und die Resilienz dann eben nicht mehr so groß ist, wie wir sie brauchen, um eine Demokratie langfristig stabil zu halten.
Was wäre denn das moderne Resilienzversprechen oder was müsste die deutsche Gesellschaft tun, um eben in diesen Gegenden dafür zu sorgen, dass die Systeme wieder resilienter werden? Wir reden ja eben nicht nur über Personen und auch nicht nur über Gruppen, sondern ja auch über Systeme, über soziokulturelle Umfelder, die sich entwickeln oder die sich dann eben irgendwann auch nicht mehr entwickeln.
Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber an der Stelle denke ich schon, dass viele Faktoren, die auch für das Individuum gelten, dann auch für für Staaten gelten. Und das ist ja auch das, was hier spannend ist in unserer Kooperation, ja, dass wir eigentlich denken, dass sich bestimmte Gesetzmäßigkeiten von Zusammenleben oder auch Zusammenhalt sich von einfachen biologischen Systemen bis hin zu Staatsgebilden immer wieder ähnliche Prinzipien halten. Und wenn Sie jetzt fragen, was man machen kann, dann ist sicher zum Beispiel ein Faktor Wertschätzung und Selbstwertvermittlung diesen Menschen, die in diesen Regionen leben, die dann auch sagen können, ja, ich bin in dieser Region, es ist gut, dass ich hier lebe und dass es auch anerkannt wird. Ja, und dass daraus dann aber nicht nur eine Anerkennung, sondern auch eine Wertschöpfung, also nicht nur Wertschätzung, sondern auch Wertschöpfung entsteht, dass daraus dann vielleicht durch neue Ideen, durch neue kreative Unternehmensansiedlungen zum Beispiel dann in diesen Regionen dann verstärkt dann auch wieder was zum Lebenserhalt gemacht werden kann im Sinne von der Wertschöpfung.
Aber ist es nicht so, dass Menschen sich immer dahin orientieren, wo schon andere sind, denen man Erfolg oder denen man Resilienz zuschreibt?
Weiß ich nicht. Wir haben ja unterschiedliche Trends auch, ja. Also es gibt schon den Trend, dass viele jetzt in die großen Städte gehen, aber auf der anderen Seite ziehen viele raus aufs Land. Ich glaube, dass man das nicht ganz verallgemeinern kann, aber glaube ich, dass gerade wichtig ist für Deutschland, dass die Vielzahl der Lebensweisen, auch der Kulturen, dass der Zusammenhalt da ganz hoch gehalten wird und auch das sich kümmern um die sozial Schwachen, damit so ein System stabil bleiben kann.
Das kann man aus der Vergangenheit lernen.
Dass eben soziale Identität, soziale Eingebundenheit eine extreme Rolle spielt. Und das sowohl für das Individuum wie auch für kleinere Gruppen und ganze Staatengebilde und große Gesellschaften. Und wir in der Archäologie haben wir Resilienz auch lange, also den Ansatz, das Konzept von Resilienz lange mit dem Konzept von adaptiven Zyklen verbunden.
Das ist was?
Das Modell der adaptiven Zyklen geht davon aus, dass jedes System bestimmten Phasen eines Zykluses unterworfen ist und diese hintereinander durchläuft. Und das sind, also diese Phasen, die durchlaufen werden, sind das Wachstum, die Phase der Konsolidierung, dann kommt es zu einer Störung, die zum Kollaps oder zum Niedergang führt, und dann kommt die Phase der Reorganisation. Und die Phase, also der Konsolidierung, läuft bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist der sogenannte Tipping Point. Und das ist der Punkt, an dem das Ganze auch kippt. Und wir haben einen Kollegen, der sich intensiv mit dem Neolithikum beschäftigt und der dort also sehr gut diese Entwicklungsphasen nachvollziehen kann. Und der vor allen Dingen herausgearbeitet hat, dass ein Kernknackpunkt die zunehmende Diversifizierung ist, die letztendlich dann zu so einem Tipping Point führt. Das heißt, eine Hyperdiversifizierung führt dazu, dass die soziale Identität der Gruppe aufgebrochen wird oder zu kleinteilig wird. Und das führt letztendlich zur Störung und zum Niedergang. Und dann kommt es eben wieder zur Phase der Reorganisation.
Dann fragen wir doch zum Schluss mal nach den 5 wichtigsten Dingen, die man tun muss, um diesen Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, der einem ja schon Angst machen kann, nicht? Also wenn man sich dann so fragt, wo stehen wir mit unserer Gesellschaft jetzt, würde man ja sich schon tendenziell eher nahe einem solchen Tipping Point wähnen. Was können wir tun, um dagegen zu arbeiten? Wie kann man als Mensch resilienter werden? Das ist vielleicht die Frage an Sie, Herr Lieb. Und die Frage, wie kann man als Gesellschaft resilienter werden? Das wäre die Frage nochmal, was können wir lernen? Vielleicht fangen wir an mit dem Menschen. Was soll ich tun, wenn ich mich abgehängt, nicht selbstwirksam und in irgendeiner Form auch isoliert fühle?
Nochmal vorweggesetzt, auch die Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Einzelnen. Klar. Aber jeder kann was tun. Und auch hier nochmal klar, in den guten Zeiten vorsorgen für die Langzeit.
Das habe ich jetzt schon nicht gemacht. Also mir geht es jetzt schon schlecht und ich habe keine Freunde.
Also jetzt konkret. Also es gibt sicher einmal Verhaltensfaktoren, also da zählen regelmäßiger Schlaf, sportliche Aktivität kann gut gesund halten, mit Stress gut umzugehen. Also das sind direkte aktive Verhaltensmuster und dann Aufbau von sozialen Beziehungen, also herausgehen aus der Isolation sozusagen, möglichst viel auch mit Freundeskreis aufbauen, soziale Unterstützung schaffen. Und dann gibt es natürlich jetzt schon Möglichkeiten auch über verschiedene Selbsthilfebücher. Wir bieten da auch auf unserer Website einige Informationen an, wo man nachschauen kann, wo bestimmte Resilienzfaktoren auch aktiv trainiert werden können. Also man kann schon auch lernen, die Dinge anders zu sehen. Also vieles hat ja was mit Bewertung zu tun. Ja, schönes Bild ist immer, das Glas ist halb voll oder halb leer. Also man hat schon Bewertungsprozesse und die bestimmen auch sehr viel, ob etwas als stressvoll wahrgenommen wird oder nicht. Dann das Lernen, aktiv an Stresssituationen heranzugehen und eben diese zu bewältigen, das kann man alles auch in solchen Trainings lernen, die wir auch entwickeln und anbieten.
Also der Mensch kann an sich arbeiten, die Gesellschaft muss an sich arbeiten. Frau Busch, was muss eine Gesellschaft tun, um resilienter zu werden oder um diesen Tipping Point, den Sie genannt haben, möglichst weit herauszuzögern und erstmal nicht zusammenzubrechen oder niederzugehen?
Also zu dem Adaptive Cycles und dem Tipping Point möchte ich noch sagen, damit das nicht ganz apokalyptisch wirkt. Das ist ein Erklärungsmodell, ein Konzept für den Aufstieg und den Untergang von Gesellschaften.
Also es gibt noch andere.
Ja, genau. Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, dass man als Gesellschaft Strategien entwickelt zur Bewältigung von Stress- und Krisensituationen, sodass die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft auch ein Vertrauen darin haben, dass wenn Stress- und Krisensituationen auftreten, diese auch gelöst werden können. Ich glaube aber, dass es auch zentral ist und das ist etwas, was Herr Lieb auch schon für das einzelne Individuum angesprochen hat, dass man versuchen sollte, Stress- und Krisensituationen zu vermeiden und im Grunde also in zweierlei Richtung einerseits präpariert sein auf das, was kommen kann, andererseits aber auch vermeiden, dass bestimmte Dinge überhaupt so weit kommen, dass sie zu einer Stress- und Krisensituation werden.
Das erfordert große Voraussicht und auch groß die Bereitschaft vorzusorgen. Da bin ich ja ein bisschen im Zweifel, ob wir das tatsächlich hinkriegen. Aber insgesamt, glaube ich, habe ich heute gelernt von Ihnen, dass Resilienz etwas ist, das Menschen gegeben sein kann, aber an dem man eben auch arbeiten kann und arbeiten muss. Und dass auch eine Gesellschaft, eine Gruppe ganz viel tun kann und tun muss, damit Menschen resilienter werden, damit Gesellschaften resilienter werden können und damit Menschen, die benachteiligt sind oder die verletzlich sind, ihr Schicksal erleichtert wird oder dass sie es eben tatsächlich auch wenden können zu etwas Gutem und erfolgreich und gut leben können. Das habe ich gelernt aus dem, was Sie beide uns heute gesagt haben, einmal aus der Perspektive der Archäologie, also der Altertumswissenschaft und auf der anderen Seite aus der Perspektive der Psychiatrie und der Psychotherapie. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und wie gesagt, ich habe viel gelernt bei Ihnen. Dankeschön.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Vielen Dank, Frau Weidenfeld.
Wir danken auch. Vielen Dank.